Unser Job ist vieles: Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work. Hallo und schön, dass du da bist, heute zu einer neuen Episode Psychologie at Work. Ja, wir haben jetzt zwischen den Episoden immer ein bisschen länger Pause. Das heißt, ich schaffe es gerade nicht, jede Woche eine Episode aufzunehmen. Deswegen freue ich mich aber jetzt umso mehr, dass ihr heute wieder dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt, dran geblieben seid, vielleicht ja auch ganz neu dabei seid. Das weiß ich in dem Fall nicht. Auf jeden Fall freue ich mich total, heute diese Folge für euch aufzunehmen. Ja, und heute wollen wir uns mal mit dem Thema Destructive Leadership auseinandersetzen. Was heißt das? Es gibt verschiedene Namen dafür. Im Großen und Ganzen geht es darum, ein Leader oder Leaderin-Verhalten sich mal anzugucken, was nicht so schön ist, wie wir das immer so schön in den sozialen Medien gerade propagieren. Es geht um die sogenannten Dark Leaders, um Machiavellismus, um narzisstische LeaderInnen, also all diese Begriffe, die gefunden werden, um ein, ja, ich will das mal so sagen, rabenschlechtes Leadership zu beschreiben. Da gibt es jetzt so ein bisschen Unstimmigkeit darüber, was heißt denn überhaupt Destructive Leadership, also destruktive Führung. Was ist da die Grenze sozusagen? Und es gibt eine Definition, die ich gefunden habe, die ist allerdings schon von 2013. Ich denke, man kann aber diese Eckpunkte davon sehr gut verwenden. Und zwar sagen hier Schüns und Schilling, dass es einerseits um einen Prozess geht, der über eine lange Zeit geht, dass ein Leader oder eine Leaderin über längere Zeit eben die Aktivitäten, die Erfahrungen, die Beziehungen der FollowerInnen beeinflusst und dass er oder sie feindselig und oder behindernd ist für seine oder ihre FollowerInnen. Ja, hier ist immer der Begriff Follower oder Followerinnen, was einfach meint, es sind all die, die diesem Leader oder der Leaderin unterstellt sind, die folgen, die angestellt sind, die Mitarbeitende sind und so weiter. Also den Begriff werdet ihr heute bestimmt auch noch öfter hören und man sollte ihn an der Stelle nicht verwechseln mit den FollowerInnen aus Social Media oder so. Ja, und jetzt, wo wir das so ein bisschen definiert haben, darunter fallen also so offensive Verhaltensweisen wie einfach verbale Übergriffigkeiten, ungerechtfertigte Strafen, Erniedrigung. Also das Ganze ist abgrenzbar von so Führungsstilen, die wir auch manchmal hören, zum Beispiel einen Laissez-faire-Stil oder einen transformationalen, transaktionalen Führungsstil und so weiter. Darum geht es weniger. Es geht wirklich um diese offensiven Verhaltensweisen. Und zum Beispiel auch abzugrenzen davon, wenn ein Leader oder eine Leaderin einfach unproduktiv ist. Ja, und lange Zeit war so auch in der Forschung der Fokus auf einem positiven Leadership, was ja erstmal auch gut ist. Aber ein negatives Leadership kann eben wirklich ernsthafte Konsequenzen haben. Einerseits für das Individuum, also für den Follower oder für die Followerin, nämlich so etwas wie Stress, Einschränkungen im Wohlbefinden, in der Gesundheit. Aber es kann auch für die Organisation furchtbar schlecht sein. Also es kann sich auf die Performance und auf die Reputation einer Organisation auswirken, wo dieser Leader tätig ist. Und natürlich auch die LeaderInnen selbst können dadurch negative Konsequenzen verspüren, zum Beispiel, wenn es um die späteren Karrierewege geht. Ja, und 2013, da gab es wirklich in der Literatur auch so einen kleinen Wandel. Also ich habe das jetzt alles sehr genau recherchiert nochmal, auch in den Datenbanken. Und da sieht man so um das Jahr 2013, 2014 wirklich ganz interessant so einen Shift, will ich das mal nennen. Und da hat zum Beispiel die Zeitschrift für Psychologie auch einen Aufruf gemacht, das nennt man so ein Call for Papers, wenn die sich Forschung zu bestimmten Themen wünschen und auch Publikationen zu bestimmten Themen wünschen. Und da gab es einen eben solchen Call for Papers genau für dieses Destructive Leadership um eben diese negativen Outcomes und aber auch Präventionsmöglichkeiten mal besser zu erforschen, beziehungsweise dann auch in ein größeres Rampenlicht mal zu setzen, indem man dann das Ganze auch publiziert. Also es war immer mehr im Fokus dann der wechselseitige Einfluss von Leaderin und Followerin, denn vorher war wirklich so eher dann der Fokus, wenn man es überhaupt erforscht hat, auf der Person des Leaders und der Leaderin. Man hat dann viel geforscht zu, was für Persönlichkeitseigenschaften hat jemand zum Beispiel. Aber bei diesen destruktiven LeaderInnen hat man eben gefunden, es geht letztendlich immer um die Bedeutsamkeit des Leaders oder der Leaderin. Er oder sie möchte diese Bedeutsamkeit bei anderen und in der Organisation steigern und es geht auch auf der anderen Seite immer darum, die Bedeutsamkeit der Mitarbeitenden zu schwächen. Und in diesen Teams, wo destruktive LeaderInnen sind, da finden wir eben einfach viel Aufruhr. Also es ist immer wieder in der Forschungsliteratur auch der Begriff Turmoil fällt dort, also eine gewisse Art von Stress, von Aufruhr in diesen Teams. Es gibt viel Fluktuation. Es gibt aber auf der anderen Seite auch so ein Klima der Stille und der Angst. Und was auch ganz charakteristisch ist in Teams von destruktiven LeaderInnen ist, da gibt's immer so einzelne Überflieger, die ziemlich gehypt werden und es gibt aber auch ganz viele andere stille FollowerInnen, Mitarbeitende im Hintergrund, die sich sozusagen als Opfer fühlen und die dann auch Hilfe bei der HR, bei den Vorgesetzten suchen etc. Ja, und jetzt haben sich Mai und andere, das sind Forschende aus diesem Bereich und die haben sich mal hingesetzt und haben so ein Modell entwickelt, weil wir eben, wie gesagt, nicht nur auf die Leader- und Leaderinnen-Seite gucken wollen, sondern auf diesen wechselseitigen Austausch. Und die haben ein Modell dieses wechselseitigen Reagierens entwickelt. Und das sagt eigentlich nur aus, dass wenn Angestellte so ein destruktives LeaderInnenverhalten wahrnehmen, dass die dann natürlich mit gewissen Coping-Strategien darauf reagieren. Also die versuchen, da irgendwie mit umzugehen. Und einerseits kann dieses Coping in Richtung des Leaders oder der Leaderin gehen. Das wäre so ein annäherndes Coping. Es kann aber auch ein vermeidendes Coping sein. Das heißt, es ist ein Verhalten, was dann von diesen LeaderInnen weggerichtet ist. Und der oder die Leaderin nimmt dann dieses Verhalten wahr. Und hier ist es interessant, der oder die kann das natürlich als aggressiv wahrnehmen oder eher als submissiv auf der anderen Seite, also als unterwürfig oder aber als konstruktiv. Das sind jetzt nur mal so drei Oberkategorien, die hier gebildet worden sind in dem Modell. Aber alles in allem ist das schon ein sehr feines, sehr detailliertes Modell, so wie man das eben vor diesem Jahr 2014 nicht gehabt hat. Wenn der oder die Leaderin das Verhalten, dieses Coping-Verhalten der Angestellten dann wahrnimmt, dann kann das eben dazu führen, dass er oder sie das eigene Verhalten dann verstärkt oder reduziert, dieses destruktive Verhalten. Wir haben also mindestens diese zwei Coping-Stile auf Seiten der Follower, vermeidend oder annähernd, und wir haben verschiedene Wahrnehmungen, sprich Interpretationen auf Seiten des Leaders, und das alles führt dann eben zu einem bestimmten Outcome, bestenfalls, so sagen die Forschenden hier, natürlich auch zu einem konstruktiven Leaderverhalten. Aber wir gucken uns das nochmal ein bisschen genauer an. Vielleicht erstmal so, was versteht man unter einem annähernden oder vermeidenden Coping der Follower? Also so ein annäherndes Coping könnte sein, zum Beispiel sich Unterstützung zu suchen, in die Problemlösung aktiv reinzugehen, mit jemandem zu koalieren im Unternehmen, sich so eine Allianz zu bilden oder auch Druck auf den Leader zu erzeugen. Akzeptanz des Ganzen, so eine kognitive Umstrukturierung, also sowas wie ein Reframing der Situation zu machen, kann auch annähernd sein oder aber offensiv jemanden lächerlich zu machen, jemanden bloßzustellen. Das sind nur so ein paar Beispiele und auf der Gegenseite bei dem vermeidenden Coping, wie man auf so ein destruktives Leaderverhalten reagieren kann, da könnte man natürlich den Kontakt zum Leader, zur Leaderin vermeiden, also nur auf ein Minimum beschränken oder gar nicht mehr aufnehmen. Absentism kann so ein vermeidendes Verhalten sein, also sich dann krank zu melden. Sowas wie Wunschdenken aber auch, das ist dann eher was, was sich in den Kognitionen von jemandem abspielt. Was man auch häufig beobachten kann, ist, dass so vermeidende Coper dann auf so ein Leaderverhalten so reagieren, dass sie das sozusagen weitergeben, dass sie Kollegen dann verbal attackieren oder bloßstellen oder lächerlich machen. Man kann auch beobachten, dass dann die Organisation, das Unternehmen bestohlen wird, dass man solche Verhaltensweisen häufiger beobachtet oder aber Substanzkonsum in dem Follower, in der Followerin. Also das können alles so vermeidende Strategien sein, wie Menschen potenziell auf so tyrannische LeaderInnen reagieren. Ja, und jetzt war man früher in der Forschung, die eben, ich sag mal, vor diesen 2010er Jahren war, sehr viel pessimistischer. Da hat man eher an so ein Virtue Cycle gedacht, also an so einen Teufelskreis, der immer wieder destruktives Verhalten nach sich zieht. Ja, destruktives Leaderverhalten führt zu einer Art von destruktivem Followerverhalten und das wiederum führt dazu, dass der oder die Leaderin dann noch mehr anzieht, noch tyrannischer wird, vielleicht noch bloßstellender oder noch mobbender darauf reagiert. Ja, oder man hat eben propagiert, dass sozusagen eine Exit-Strategie, also dann aus dem Unternehmen rauszugehen, für FollowerInnen das einzige probate Mittel sein kann, um damit irgendwie umzugehen. Und heute, so kann ich, glaube ich, beobachtend sagen, ich stecke ja jetzt nicht so unmittelbar in dieser Forschung selber drin, aber wenn man sich da die Literatur anschaut, dann kann man sagen, heute ist das Ganze schon ein bisschen optimistischer. Also ihr habt ja gerade gehört, dass jetzt zumindest auch die Follower selbst und ihre Reaktionen, aber auch die Reaktion und die Interpretation der Leader mehr in dieses Szenario reingenommen werden und dass so über die letzten 10 Jahre auch mehr Forschung in diese Beobachtungsweise reingeflossen ist. Ja, und erstmal ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass ein Leader im Anschluss an eine Coping-Strategie der Mitarbeitenden gar nicht unmittelbar auf diese Strategie reagiert, dass das nicht unmittelbar auf diese Strategie bezogen ist, sondern dass man genau untersuchen muss, wie interpretieren diese LeaderInnen diese Strategien persönlich. Ne? Also es geht nochmal so ein Zwischenschritt. Da kann ein Follower in einer bestimmten Art und Weise reagieren. Ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel, der macht dann einen Substanzkonsum oder der oder die kritisiert den Leader öffentlich vor anderen KollegInnen. Dann zählt erstmal nicht dieses spezielle Verhalten, sondern wie interpretiert die Führungskraft dieses Verhalten. Ja, und generell fand ich es nochmal einen sehr interessanten Befund, dass einfach alle Studien wirklich finden, dass hier eine schlechte Führung oder so eine tyrannische Führung wirklich mehr Schlechtes anrichtet, als eine gute Führung Gutes anrichtet. Ne, so könnten wir das wahrscheinlich am ehesten beschreiben. So ein tyrannischer Führungsstil, der führt in Langzeitstudien wirklich zu einer negativen Jobzufriedenheit in allen möglichen Zeitpunkten, die hier erfasst worden sind. Also das hat schon drastische Auswirkungen, eben noch mehr, als wenn wir hier ein sehr positives Leadership gemessen haben. Da können wir nicht immer unmittelbar sagen, positive Leader oder Leaderinnen führen hier dazu, dass die Jobzufriedenheit bei den Mitarbeitenden zu einem Zeitpunkt X sehr hoch wäre. Aber das gegenteilige Resultat haben wir eben. Das heißt, hier sollten wir einen ganz, ganz deutlichen Fokus drauf setzen. Wenn wir hier wirklich tyrannische LeaderInnen im Unternehmen haben, dann hat das massive Auswirkungen auf das Team und auf die Jobzufriedenheit des Individuums. Denn es ist einfach ein sehr, sehr, sehr schwieriges Terrain, weil natürlich ein riesiges Machtgefälle besteht üblicherweise. Also wenn wir nicht gerade so hippe Startup-Unternehmen mit einer Holokratie haben, dann haben wir immer ein riesiges Machtgefälle. Ist die Führungskraft hier tyrannisch unterwegs, übergriffig, feindselig, launisch, was auch immer, dann ist wirklich die Frage natürlich, was tue ich denn hier, wenn ich mir nicht selbst schaden will in diesem Unternehmen, wenn ich ein Follower, eine Followerin, ein Angestellter, eine Angestellte bin. Ja, und hier möchte ich euch jetzt erstmal ein interessantes generelles Ergebnis noch weitergeben, bevor wir zu den Impulsen kommen. Ich habe euch natürlich Impulse wieder heute mitgebracht, was ihr auch tun könnt, wenn ihr eben unter so einem tyrannischen Dark Leader leidet, wenn ihr im Unternehmen seid, wo das vielleicht der Fall ist. Das gibt's also gleich am Schluss. Vorher noch so ein Ergebnis, was ich sehr, sehr spannend fand. Das ist auch eine recht neue Studie aus dem Jahr 2022. Von der Uni Bamberg, und zwei Forscherinnen haben sich hier mal angeschaut, die haben verschiedene Fallvignetten mal vorgegeben. Fallvignetten heißt einfach ein Szenario beschrieben, und darin wird beschrieben, wie ein Follower, also eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, sich zum Beispiel submissiv verhalten hat, dominant oder eher konstruktiv einem Leader oder einer Leaderin gegenüber. Und dann schätzte der Proband, der oder die eine Führungskraft war, also man hat sich eine gewisse Anzahl an Führungskräften genommen, das waren die ProbandInnen dieser Studie, und die haben erstmal eingeschätzt, finden sie dieses Verhalten des Followers wirklich submissiv, dominant oder konstruktiv. Das war der sogenannte Manipulation Check, also da prüft man, ob die das auch wirklich so empfinden würden in diesem Szenario, wie man sich das als Forschende vorher gedacht hat. Das wurde also gecheckt, und dann sollten sie die Kompetenz der jeweiligen FollowerInnen aus diesem Fallszenario einschätzen, wie kompetent ist jemand und wie sympathisch ist mir jemand. Und er oder sie selbst, also die LeaderInnen, füllten vorher noch ein Maß zum Narzissmus aus, also zu dieser Persönlichkeitseigenschaft, von der man einfach weiß, dass die mit tyrannischem Leadership etwas zu tun haben kann. Ja, und hinterher, und das ist jetzt das Spannende, gab es dann eine Skala mit Handlungen, mit Aktionen, die er oder sie jetzt gerne mit diesem jeweiligen Follower aus der Fallvignette tun würde. Also zum Beispiel ihn bloßstellen oder vor anderen runtermachen etc. Und das konnten die dann ankreuzen, was würde ich jetzt gerne mit dem oder der Followerin aus diesem Szenario, was ich hier gelesen habe, tun. Ja, und jetzt hat man gefunden, dass eine bestimmte Seite von Narzissmus, und da gibt es so zwei Seiten, einmal geht es da um sowas wie Rivalität, ne, um so eine ganz, ganz überzogene Wettbewerbsorientierung, also ich möchte immer der oder die Beste sein, ich möchte immer der oder die Gewinnerin sein, das hat man so im Narzissmus mit drin, und eine zweite Seite, das ist so die Seite, immer sehr besonders sein zu wollen, ne, also als Gegenteil von durchschnittlich. Ich möchte jemand sein, der gesehen wird, der raussticht, der auf jeden Fall anderen positiv auffällt, der ja einfach besonders ist. Und wenn man sich diese beiden Facetten anguckt, dann haben die Forschenden eben gefunden, dass diese Rivalität zu einem übergriffigen Leaderverhalten geführt hat. Und zwar besonders bei Mitarbeitenden oder bei Followern, die dominant eingestuft wurden. Und dieses Admiration, wie wir das nennen, also der Wille, besonders zu sein oder bewundert zu werden, der hatte darauf keinen Einfluss. Also diese Facette der Rivalität bei LeaderInnen, die diese Facette besonders ausgeprägt an sich haben, das führt zu diesem übergriffigen, tyrannischen Leaderverhalten. Grundsätzlich bei allen Followern, aber besonders eben bei denen, die bei diesen LeaderInnen als dominant angekommen sind. Und wichtig ist jetzt auch noch, dass ganz sehr entscheidend ist, ob der Leader, die Leaderin den jeweiligen Follower sympathisch findet. Es spielt keine Rolle, wie kompetent oder inkompetent sie ihn finden. Ja, also ob ein Leader, eine Leaderin nachher ein übergriffiges Verhalten zeigt, beziehungsweise das Verhalten befürwortet, müssen wir ja etwas exakter sagen, weil die sollten hier in der Studie ja einschätzen, was würde ich dann gerne mit diesem Follower tun. Wir können einfach festhalten, dass nicht alle narzisstischen LeaderInnen am Schluss ein tyrannisches Leaderverhalten zeigen. Es hängt erstens davon ab, habe ich diesen Rivalitätsaspekt in meinem Narzissmus stark ausgeprägt mit drin. Es hängt zweitens davon ab, wie sympathisch ist mir der jeweilige Follower oder die Followerin im Unternehmen. Und es hängt nicht so sehr davon ab, wie kompetent stuft ein Leader diese Follower ein. Und was auch noch gecheckt wurde, es kommt auch nicht so sehr darauf an, wie sich diese Follower wirklich verhalten. Im Prinzip egal, was das konkrete Verhalten in dieser Fallvignette war, es kommt wirklich auf diesen subjektiven Eindruck an, wie sympathisch ist mir jemand dadurch oder wie sympathisch ist er mir eben nicht. Also ich finde, das sind wirklich sehr, sehr spannende Ergebnisse gewesen. Die habe ich so in der Art und Weise detailliert auch noch nicht gefunden vorher. Und das fand ich schon sehr erhellend, ne? Dass wir das zum Beispiel, glaube ich, wenn wir an unsere eigenen Unternehmen denken oder an frühere Unternehmen, wo wir vielleicht schon das ein oder andere erlebt haben, dass man schon so einige Leute jetzt vor dem geistigen Auge hat, wo man sich vielleicht vorher nicht erklären konnte, warum reagieren die in diese oder diese Richtung oder warum trifft es bei einem tyrannischen Leader, bei einer tyrannischen Leaderin zum Beispiel immer jemand Bestimmten. Und jetzt findet ihr vielleicht darin auch so ein paar Antworten. Da geht's um Dominanz des Followers, da geht's um Sympathie auf Seiten des Leaders, der Leaderin. Und da geht's auch eben drum, wenn schon jemand hoch im Narzissmus scoret, der da Leader oder Leaderin ist, in welchen Bereich scoret er vielleicht eher? Hat er so diesen Admiration-Bereich, diese Facette des Ich möchte besonders sein und bewundert werden oder hat er eher die Facette der Rivalität? Ja, aber jetzt wollen wir zum Schluss auf jeden Fall noch dahin kommen, dass wir ein paar Impulse besprechen. Wie kann man denn jetzt reagieren? Was kann man denn jetzt tun, wenn man wirklich ein Betroffener ist, wenn man eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter von solchen Dark Leaders, von solchen tyrannischen Führungskräften ist? Und als allererstes, als allerersten Impuls würde ich euch wirklich mitgeben wollen, auch aus allem, was ich jetzt selbst an Erfahrung gesammelt habe, sowohl als Führungskraft als auch als Kollegin von vielleicht betroffenen Mitarbeitenden, vertraut euch immer jemandem an. Also das ist erstmal das Allerwichtigste. Völlig ohne Lösungsgedanken. Ne? Ich meine jetzt gar nicht, dass ihr euch jemandem anvertraut im Hinblick darauf, mit dem oder der gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Das steht vielleicht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber erstmal diese Psychohygiene durchzuführen, so wie wir das in der Psychologie nennen würden, wenn uns was Schlimmes passiert ist, dann diese soziale Unterstützung zu suchen. Na, weil wir haben ja gehört, es geht um lang andauernde Prozesse. Also es geht nicht darum, dass ein Leader oder eine Leaderin mal blöd mir gegenüber reagiert hat oder mich vielleicht angeflaumt hat, sondern hier geht's wirklich um ein ganz konsequentes, übergriffiges, feindseliges Verhalten am Arbeitsplatz. Und da ist es immer wichtig, sich jemandem anzuvertrauen, darüber zu sprechen. Und vor allem, was psychologisch daran das Wichtigste ist, ist, dass man seine eigene Perspektive mal validiert bekommt. Na, dass der oder die Gesprächspartnerin vielleicht sagt, oh Mann, ja, das ist ja schrecklich, was dir da jeden Tag passiert. Oder das kann ich nachvollziehen, dass dich das total fertig macht, wenn deine Führungskraft so oder so auf dich reagiert. Und da geht's wirklich um diese Validierung mal zu erfahren. Nee, das liegt nicht in meiner Person. Ich sehe hier keine Gespenster zum Beispiel. Nun, gerade wenn wir an sowas wie Gaslighting denken, also dass so maligne Führungskräfte auch eine Tendenz haben, einen auflaufen zu lassen oder einen so ein bisschen als paranoid abzustempeln, zum Beispiel in manchen Szenarios, dann kann hier die soziale Unterstützung auch ein ganz wichtiger Faktor sein, dass ihr dort andocken könnt mit euren Gedanken und dass ihr eben auch gespiegelt bekommt. Nein, andere würden das genauso sehen. Andere würden das auch als ein destruktives Leaderverhalten interpretieren. Und das ist psychologisch was ganz, ganz Wichtiges erstmal, denn das schafft natürlich auch wieder ein Gefühl von Zugehörigkeit, ein Gefühl von Allianz, ein Gefühl von Validierung, von Selbstwirksamkeit und von Gültigkeit meiner eigenen Gefühle. Das ist hier erstmal sehr essentiell, besonders am Anfang. Ja, und als zweites würde ich zu diesem Thema sagen, dass es natürlich, und das geht hier weniger die Betroffenen an, als noch eine Ebene drüber, wenn ich Führungskräfte einzustellen habe für ein Unternehmen, dann ist es natürlich wirklich am nachhaltigsten, wenn Unternehmen unter allen Umständen vermeiden, eine solche Person ins Führungsteam hochzuheben. Ne, weil wir müssen sehen, bei allem, was wir jetzt gehört haben, dass das natürlich immense Kosten für alle Seiten hervorrufen wird, wenn ich so jemanden erstmal im Leitungsteam, im Führungsteam, im Managementteam einer Institution drin habe und nachher vielleicht große Schwierigkeiten habe, den auch wieder raus zu befördern. Denn da wissen wir einfach aus der Erfahrung, das zieht lange, lange Schleifen. Ne? Also so jemand wirkt erstmal destruktiv in die Teams hinein und dann ist das ja ein bisschen wie Daniel Coyle hat in seinem Buch The Culture Code so schön die Metapher einer Obstschale benutzt, in die ein fauler Apfel reingelegt wird und dann wisst ihr alle, was passiert. Dann haben wir da erstmal einen Apfel drin mit einer braunen Stelle. Und so langsam aber sicher werden alle anderen Obstteile in dieser Schale auch infiziert, in Anführungsstrichen. Und es dauert schon eine Weile, bis so ein destruktives Verhalten sich auf die ganze Teamkultur und auf das Individuum ausgewirkt hat, dass dann so jemand sich auch bemerkbar macht bei den überliegenden Führungskräften vielleicht, ja, weil er kann ja dann schlecht zu seiner direkten Führungskraft gehen, die eigentlich hier der Verursacher des Ganzen ist. Das heißt, da müssen Hierarchieebenen dann übersprungen werden oder da muss sich an jemand anderen gewendet werden. Also das Ganze verursacht hohe, hohe Kosten, sowohl monetär, aber in erster Linie mal auf die Teamkultur und auf die Gesundheit der betroffenen Mitarbeitenden. Also wenn man es hier irgendwie vermeiden kann, und hier kann man sich natürlich jetzt fragen, ja, wie kann ich das denn vermeiden? Zum Beispiel nicht automatisch die fachlichen Überflieger hier zu befördern, wenn jemand fachlich ganz, ganz kompetent ist. Und das sind diese narzisstischen LeaderInnen meistens. Das sind ja ganz charismatische und meistens auch fachlich sehr fitte Menschen, dass man die nicht einfach hoch befördert auf die nächste Ebene, sondern es sollten also eher auch Persönlichkeitstests gemacht werden, die auf menschliche, auf emotionale Skills hinweisen. Und das ist viel, viel wichtiger als auf irgendwelche Abschlüsse, fachliche Skills, Zertifikate, irgendetwas anderes zu gucken. Natürlich ist das alles auch wichtig, wenn ich in eine Führungsposition komme, aber eben nicht nur. Also ich muss auf beides gleichermaßen achten und nach meiner Beobachtung geschieht das, wenn wir in Führungspositionen heben, noch sehr, sehr wenig. Also diese Auswahlverfahren sind mehr oder weniger immer nur auf die vorangegangenen Projekte bezogen, auf das, was jemand gemacht, geleistet hat und da schneiden destruktive Leader natürlich immer furchtbar gut ab. Und eine Alternative kann eben auch sein, hier mehr Fachkarrieren anzubieten. Ich habe das in vielen, vielen dieser Podcast-Episoden jetzt schon mal anklingen lassen, dass ich das wichtig fände aus den verschiedensten Gründen. Aber gerade auch hier, wenn es um Führung geht, muss uns einfach klar sein, nicht jeder Mensch ist für Führung von Personal geeignet. Und das können wir einerseits durch Persönlichkeitsinventare so ein bisschen abchecken, andererseits muss es aber auch eine Alternative geben, wenn jemand eben fachlich super toll und gut ist und der oder die hat dann einfach keine Alternative, sich weiterzubilden, hochzukommen, mehr Geld zu verdienen oder eine höhere Verantwortung zu übernehmen, wenn er oder sie nicht in die Personalführung geht, dann wird es immer sehr, sehr schwierig und dann wird es auch immer wieder so laufen, dass jemand dann Personalführung macht, obwohl er oder sie da überhaupt nicht geeignet ist. Also hier Fachkarrieren anbieten, wo diese Leute dann eben genauso gut verdienen oder auch glänzen können, ja, was ihnen ja wichtig ist von ihren Grundbedürfnissen her. Deswegen wäre das hier ein ultimativer Rat an die obersten Management-Ebenen, falls ihr jetzt zuhört. Ja, und als dritten Impuls, wir sehen ja, dass es den sogenannten Dark Leaders darauf ankommt, zu gewinnen, oben zu stehen, ne, und ihr Ego zu schützen. Und wenn jemand jetzt dominant auftritt, und das kann einfach auch schon erreicht sein, wenn jemand einfach sehr selbstsicher ist, ne, wir haben gehört eben, es kommt auf die Interpretation des Leaders an. Das heißt, unter dominant auftreten müssen wir uns jetzt nicht nur sowas vorstellen, wie sich ganz offensiv vor einem Leader oder einer Leaderin aufzubauen. Das kann schon so wahrgenommen werden, wenn man einfach in sich sicher ist und sehr selbstbewusst auftritt. Und dann kann das schon dazu führen, dass er oder sie sozusagen gefährdet ist, durch so einen tyrannischen Leader dann auch angegriffen zu werden. Und nun kommt so ein bisschen darauf an, auf was man aus ist, würde ich mal sagen. Ist man darauf aus, dass man Gerechtigkeit herstellt, also sprich, dass man Recht bekommt in diesem Unternehmen, dass man nicht zu Unrecht tyrannisch behandelt wird, dann wird man tatsächlich gehen müssen. Das sage ich hier so klar und für manche ist das vielleicht auch ein bisschen zu klar, aber einfach aus meiner psychologischen und psychotherapeutischen Vergangenheit heraus mit vielen, vielen dieser Opfer in Anführungsstrichen auch gearbeitet zu haben, wenn man Gerechtigkeit herstellen möchte und wenn man ein derartiges Motiv hat, dann wird man mit diesen tyrannischen LeaderInnen nicht glücklich werden und man wird sie nicht dazu bringen. Da muss man sich einfach desillusionieren und auch im positiven Sinne enttäuschen. Man wird diese malignen, rivalisierenden, narzisstischen LeaderInnen nicht dazu bringen, irgendwann auf dem Beichtstuhl zu sitzen und zu sagen, stimmt, das habe ich alles falsch gemacht, ich habe dich zu Unrecht behandelt. Das wird nicht passieren. Das ist viel zu ego-bedrohend und davon dürfen wir Abstand nehmen. Also wenn das das Motiv ist, dann sollte man das Unternehmen verlassen. Denn die Wahrscheinlichkeit ist einfach so minimal, dass sich der Leader, die Leaderin umstrukturiert. Und auch so dieses Verhalten, was manche Betroffene dann zeigen, so besondere Kompetenzbeweise dann bringen zu wollen. Also besonders zu zeigen, ich bin hier wichtig in diesem Team, ich mache hier eine wichtige Arbeit für dich, ich bin mega kompetent in dem, was ich tue. Das kann von malignen, narzisstischen Menschen eher noch negativ aufgefasst werden. Wir gehen zurück, wir erinnern uns an das, was ich eben gesagt habe, die Befunde. Die rivalisierenden Menschen sind die, die eigentlich problematisch sind. Und wenn ich hier jetzt in eine übertriebene Kompetenz reingehe, dann hebe ich mich eher aus der Sicht dieses Narzissten oder dieser Narzisstin eher auf seine, ihre Ebene. Und dann wird's ego bedrohend. Das heißt, ich werde dann im Zweifel noch mehr angegriffen, als das vorher schon der Fall war. Also das sollte ich tunlichst vermeiden. So schlimm das auch ist, ne? Also im Gerechtigkeitssinne, das weiß ich, dass da jetzt jedem mit Sicherheit sich die Nackenhaare aufstellen, denn das submissive Verhalten ist nicht unbedingt das, was wir dann zeigen wollen, wenn wir einen Gerechtigkeitssinn haben an dieser Stelle, aber das dominante Verhalten und ein Verhalten, was hier vielleicht auf der Seite des Leaders so aufgefasst werden könnte, als versuche ich mich kompetenzmäßig mit in seine Liga reinzuspielen, das ist das ausgesprochen Gefährlichere an dieser Stelle. Ja, und auf der Gegenseite, also wenn mein Motiv eher ist, dass ich eigentlich hier ganz gerne bleiben möchte, dass ich hier weiterhin in diesem Team gerne arbeiten möchte, weil ich meine KollegInnen vielleicht furchtbar gerne mag, weil ich meine Aufgabe hier gerne mag, weil ich mein Standing in diesem Unternehmen gerne mag, dann kann man natürlich versuchen, so ein bisschen in Anführungsstrichen das Ganze mitzuspielen und dann kann man wirklich Glück haben mit solchen tyrannischen, narzisstischen LeaderInnen auch sogar ganz gut unter ihnen arbeiten zu können. Das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung und dazu muss man sagen, das eigene Selbstwertgefühl, das muss in dieser Konstellation wirklich, wirklich gut aufgestellt sein. Also man kann das Ganze, glaube ich, nicht machen, wenn man von seinem Selbstbild her so ein bisschen mit sich hadert, wenn man ein eigenes angegriffenes Ego, ein eigenes angegriffenes Selbstwertgefühl hat. Denn das bedeutet einfach, man muss sich an gewissen Stellen sehr unterordnen können, man muss die Rangfolge bedingungslos akzeptieren, ja, und das ist was wir im New Work Kontext einfach ganz, ganz grauenhaft eigentlich finden, wenn wir so steile Hierarchien haben, das möchten wir in einem modernen Arbeitskontext eigentlich nicht haben. Aber ich spreche jetzt natürlich aus der psychologischen Perspektive. Ich spreche aus der Perspektive, wie kann man es schaffen, wenn überhaupt, mit so einem destruktiven Leader überhaupt klarzukommen, wenn vielleicht nicht die Chance besteht, dass er oder sie das Unternehmen verlässt, dass er oder sie Sanktionen vom oberen Management bekommt und wenn es sonst einfach heißt, alternativ muss ich gehen. Und dann heißt dieses Unterordnen nicht mehr und nicht weniger als das große Kontrollbedürfnis, das große Rivalitätsbedürfnis dieses Leaders oder dieser Leaderin zu bedienen. Mit Verhaltensweisen wie, dass ich einfach oft nachfragen muss, dass ich mich rückversichern muss. Also bevor ich einen Schritt tue, bevor ich irgendeine Mail rausschicke, bevor ich irgendeinen Auftrag ausführe, besser nochmal rückversichern. Ist das für Sie okay? Stimmen Sie dem zu? Soll ich das so machen? Was würden Sie aus Ihrer fachlichen Expertise heraus sagen? Ja, das sind so Verhaltensweisen, die ultimativ das Kontrollbedürfnis eines solchen Narzissten oder einer Narzisstin bedienen würden. Und meine Erfahrung ist, dass man dann tatsächlich mit diesen Personen auch recht gut arbeiten kann, dass es dann auch ganz gute, ganz konstruktive Konstellationen geben kann. Und da sind wir wieder genau hier bei, wie interpretiert der Leader oder die Leaderin dann ein solches Verhalten? Und hier könnten wir wahrscheinlich sagen, er oder sie interpretiert das als konstruktiv. Wir würden es persönlich wahrscheinlich als submissiv interpretieren, aber er oder sie als konstruktiv, weil das genau das trifft, was seinem oder ihrem Bedürfnis entspricht. So, komme ich aber nochmal zu meinem vierten Punkt und zu meinem vierten Impuls. Was fruchtbar sein kann, ist natürlich, wenn ich im Unternehmen bleiben möchte und das auch die Möglichkeit ist, dann einfach die Abteilung zu wechseln. Also nicht mehr unmittelbar unter dieser direkten Führungskraft arbeiten zu müssen, aber im Unternehmen selbst zu bleiben. Das hat natürlich den Vorteil, sich nicht entwurzeln zu müssen, etc. Aber bei dieser Gelegenheit haben wir den Vorteil, es wird oft nach dem Grund gefragt. Wenn ihr einen Versetzungsantrag beispielsweise stellt oder wenn ihr die obere Führungskraft bittet, die Abteilung zu wechseln, dann wird nach dem Grund gefragt. Und da kann man dann natürlich recht ehrlich sein, weil man hier dann die direkte Führungskraft in der Regel verlässt. Das müssen nicht immer Details sein, das meine ich damit gar nicht. Oft reicht es aber zu benennen, es liegt an meiner direkten Führungskraft. Hier ist der Vorteil, machen das nämlich einige, bist du damit vielleicht nicht alleine und das wird schätzungsweise so sein, wenn das eine tyrannische Führungskraft ist, machen das einige, dann erleben die CEOs, dann erleben die oberen Management-Ebenen die direkten Kosten dieser tyrannischen Führungskraft. Ja, denn diese Fluktuation, dieser Aufwand und sei es auch nur administrativ, aber da kommt was in Bewegung und das fällt, das kann ich euch versprechen, das fällt auch oberen Management-Ebenen auf, wenn hier eine destruktive Führungskraft ist, die ganz, ganz viele Mitarbeitende auf der Strecke verliert. Also das ist nur so ein Tipp, wenn man vielleicht jetzt sagt, man ist niemand, der komplett aus diesem Unternehmen rausgehen möchte, aber ihr könnt mal überlegen, gibt es Möglichkeiten im eigenen Unternehmen irgendwo anders hin zu wechseln? Das kann eine andere Abteilung sein, ein anderer Bereich sein. Manchmal gibt es auch ähnliche Tätigkeiten, aber eben in einer anderen Unit, bei einer anderen direkten Führungskraft. Das hängt natürlich sehr von eurem spezifischen Thema jetzt ab, woran ihr arbeitet oder vom Unternehmen, in dem ihr arbeitet. Aber das kann hier schon einiges bewegen und hier habe ich schon in meiner Vergangenheit erlebt, dass oberste Führungsebenen hier schon offen sind, auch für das Wort von Mitarbeitenden, wenn die dann Wechselwünsche angeben und das hier durchaus schon gehört wird. Und da ist natürlich dann oft diese Hemmschwelle weg, weil ihr nicht mehr in der direkten Abhängigkeit dann von der direkten Führungskraft bleibt und dann trauen sich manche hier auch schon eher mal zu sagen, woran das liegt und wie das jeweilige LeaderInnenverhalten auch wirklich ist. So, und dann komme ich noch zu meinem Impuls Nummer 5. Wichtig ist, egal welchen Lauf die Ereignisse nun bei euch nehmen, das Leadership-Verhalten wirklich nie persönlich zu nehmen. Ich weiß, das ist schwierig und wenn ich das jetzt so sage, dann ist das immer leichter gesagt als getan, aber ob ich gehe oder bleibe, ob ich mich jetzt anpasse oder ob ich die Abteilung wechsle, macht euch bewusst, ein Verhalten gehört immer zu der Person, die es ausführt. Und viele gemobbte Personen, viele schlecht behandelte Personen, die suchen den Fehler in Anführungsstrichen immer als erstes bei sich. Das sind auch Personen, die ich in der Psychotherapie eben dann häufig erlebe, dass die den Fehler bei sich suchen, dass die verzweifelt probieren, etwas zu finden, dass das aufhört. Und das ist einem großen Kontrollbedürfnis geschuldet, was wir alle Menschen haben. Also selbst wenn uns ganz, ganz schlimme Dinge passieren, dann versuchen wir, ein Kontrollerleben wiederherzustellen, indem wir selbst Dinge anders machen. Also wir möchten uns nicht mehr und nicht weniger als selbst wirksam fühlen. Aber da sind wir wirklich kognitiv in dem Falle verzerrt, denn wir haben ja jetzt gehört, dass das nicht wirklich gelingen kann. Entweder wir hängen diesem Glaubenssatz nach oder wir verabschieden uns davon und erkennen, dass es da nichts gibt, was wir wirklich tun müssten oder tun könnten. Es sei denn wirklich mit Ausnahme dieses in Anführungsstrichen submissiven Verhaltens, was ich eben erläutert habe, aber noch nicht mal das ist eine Garantie dafür, dass ein Leader oder eine Leaderin, die so gestrickt ist, sich dann in konstruktiver Art und Weise verändert. Also wir dürfen uns von diesem Glaubenssatz verabschieden, dass dort maßgebliche Fehler in uns liegen, dass wir uns anders verhalten müssten, dass wir irgendwie anders reagieren müssten, dass die Situation besser wird. Und vielen, das klingt jetzt in euren Ohren vielleicht erstmal merkwürdig, aber vielen hilft hier wirklich so eine empathische Perspektive und fast so ein bisschen die Emotion Mitleid. Ihr sollt natürlich nicht leiden, aber wir dürfen uns bewusst machen, dass so rivalisierende NarzisstInnen eigentlich ganz, ganz arm dran sind. Je mehr die Krallen ausfahren, desto kleiner fühlen sie sich eigentlich in sich drin gerade. Und deshalb hilft manchen hier tatsächlich so ein innerlicher Switch, so eine Umkehr in die Emotion Mitleid. Dass man sehen kann, dass man wirklich spüren kann, wenn die Führungskraft am ekligsten ist, wenn die sich am schlechtesten verhält, dann ist die in sich drin eigentlich gerade am unsichersten und am schlechtesten aufgestellt. Also vielleicht, ihr könnt das mal ausprobieren, falls ihr selbst betroffen seid, ob euch so eine innerliche Umkehr dieser Interpretation, was da in dem Moment geschieht, nämlich nicht, dass ich etwas falsch gemacht habe, sondern dass es der Führungskraft eigentlich gerade sehr, sehr schlecht geht in sich drin, dass die sehr große Ego-Probleme gerade hat, sehr unsicher ist, sehr getroffen und gekränkt ist vielleicht auch, dass das manchmal akut helfen kann, mit so einer Situation besser umzugehen. Ja, und jetzt zu meinem letzten Punkt, zu meinem letzten Impuls, der irgendwie fast selbsterklärend ist, aber trotzdem nochmal, wenn es um wirklich harte Diskriminierung geht, wenn es um sowas wie Rassismus geht, um sexuelle Übergriffe geht, etc., etc., ihr selbst wisst am besten, wo ihr da drin steckt, dann wird es wirklich psychisch gefährlich und dann heißt es unbedingt Unterstützung holen und rausgehen. Ja, solche unterstützenden Menschen können dann sein, die BetriebsrätInnen, Migrations- oder andere Beauftragte im Unternehmen, Gleichstellungsbeauftragte, Diversity- und Inclusion-ManagerInnen, also alles, was es da bei euch gibt, hocheskalieren, Rechtsberatung einholen. Also dann gibt es überhaupt kein Wenn und Aber mehr aus meiner Sicht. Und dann geht es auch nicht darum, dass ihr darüber richten müsst, ob dieses Verhalten jetzt richtig oder falsch, angemessen oder unangemessen ist. Ihr habt dann Dinge erlebt, die nicht okay sind, die diskriminierend, rassistisch, sexistisch, was auch immer sind. Und dann müssen hier wirklich andere Ebenen eingeschaltet werden. Deswegen sage ich das hier so klar. Hier muss ich ganz ehrlich sein, da wird im Zweifel der Job dabei draufgehen. Je nach Konstellation natürlich, wie ihr arbeitet, das wird im Zweifel heißen, dass ihr dort nie wieder arbeiten werdet. Aber das sind dann Konstellationen, die psychisch wirklich so schädigend sind, so krank machen und so negative Konsequenzen für euch als Individuum nach sich ziehen, dass es hier nur noch zwei Möglichkeiten gibt. Entweder du hast Support vom obersten Management und der HR gemeinsam, dann kann daraus das werden, dass diese destruktive, diese tyrannische Führungskraft wirklich auch rausgenommen wird. Oder aber du hast keinen Support vom obersten Management. Und wenn da keiner ist, dann Rechtsbeistand holen und raus da. Denn in so einer Kultur wirst du einfach de facto nie wieder arbeiten wollen. Ja, das war jetzt vielleicht als Schlusswort ein sehr, sehr hartes, ein sehr, sehr klares Schlusswort. Aber ich denke, so bei diesem sechsten Impuls, hier gibt's einfach kein Drumherumreden. Ja, und hier wäre ich auch sehr wenig integer und authentisch, wenn ich jetzt sagen würde, da kann man dann nochmal dies und das und jenes versuchen. Wenn hier kein Support vom obersten Management da ist, dann brauchen wir uns hier keine falschen Illusionen zu machen. Dann können wir uns wirklich guten Gewissens enttäuschen. Dann gibt es keine Zukunft in diesem Unternehmen und dann geht es wirklich nur mit Rechtsbeistand und im Zweifel mit Kündigung. So, aber ihr habt jetzt eine ganze Menge auch Zwischentöne gehört. Ich glaube, es war einerseits ein bisschen Empirie dabei, ein bisschen Forschungsergebnisse dabei, die vielleicht ganz spannend waren für den einen oder die andere und dann aber hoffentlich auch noch ein paar pragmatische, ein paar ja ganz handhabbare Impulse, was ihr jetzt vielleicht tun oder wie ihr euch auch kognitiv aufstellen könnt, wenn ihr selbst hier auf dem betroffenen Stuhl sitzt. Und ja, ich hoffe wie immer, dass ihr euch natürlich hier was rausziehen konntet, dass es wertvoll war für euch hier aus der psychologischen Perspektive. Jetzt sage ich, macht euch eine schöne Restwoche und wir hören uns, ja, ich würde sagen, allerspätestens in 14 Tagen wieder. Diese Folge garantiere ich euch gerne. Ob es immer im wöchentlichen Abstand klappt, weiß ich nicht, weil ich gerade eben so spezielle Projekte hier vor mir habe oder mittendrin stecke vielmehr. Aber in 14 Tagen, das garantiere ich euch, da wird es eine neue Episode geben. Lasst mir doch bitte noch ein paar Sternchen da, wenn ihr die Sekunden erübrigen könnt. Bewertet, rezensiert den Podcast gerne. Teilt ihn auch in eurem Netzwerk oder berichtet drüber. Das freut mich ganz, ganz sehr, wenn noch mehr hier von diesen Episoden auch profitieren können. Macht's gut, habt eine sonnige Woche. Tschüss!